Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Menschen sind niemals auf dem Mond gelandet. Die Erde ist flach. Und die Regierungen der Welt haben sich verschworen, um diese Informationen geheim zu halten. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber wenn ein Mensch fest an solche Verschwörungserzählungen glaubt, dann ist er kaum noch vom Gegenteil zu überzeugen. Neue Forschungsergebnisse zeigen jetzt aber, es geht doch. Und künstliche Intelligenz könnte dabei eine Rolle spielen. Welche? Dazu später mehr hier in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Hallo. Zuerst blicken wir aber aufs Wetter. Meteorologen sagen nämlich vorher, dass Dauerregen und Hochwasser drohen. Wir haben es ja gerade auch in den Nachrichten schon gehört. Und Schuld daran ist eine ganz besondere Wetterlage. 5b heißt die. Und das könnte auch in der Elbe zu Hochwasser führen. In Dresden ist ja diese Woche ein Teil der Carola-Brücke in die Elbe gestürzt. Hochwasser dort wäre deshalb jetzt besonders ungünstig. Denn dann könnte der Schutt im Flussbett zusätzlich zum Problem werden. Über die 5b-Wetterlage und über die Aussichten für die nächsten Tage habe ich mit Marco Manita gesprochen. Er ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.
Also es gibt in Europa bestimmte Zugbahnen, wo Tiefdruckgebiete ziehen. Und eine 5b-Wetterlage ist normalerweise immer ein Tiefdruckgebiet, das sich immer über Oberitalien, Golf von Genua entsteht und dann Richtung Österreich, also nach Nordosten zieht, also Österreich, Tschechien, Ungarn zieht.
Und wie entsteht so eine Wetterlage?
Entsteht, wenn dann kalte Luftmassen, also aus nördlichen Breiten, also auch höheren Breiten bei Grönland, sehr weit nach Süden gelenkt werden, also Richtung Mittelmeer. Und dann mit dem Einfluss der Alpen entsteht immer ein Tief auf der Südseite der Alpen. Und dann wird dieses tiefe, feucht-warme Luft vom Mittelmeer angesaugt und dann wird mit dem Tief diese feuchte Luft auch nach Mitteleuropa transportiert.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Ursache auch, dass das Mittelmeer gerade besonders warm ist. Ist das richtig?
Ja, das Mittelmeer ist besonders warm, aber ist auch so allgemein um diese Jahreszeit sehr warm, weil aus dem Sommer kommt. Und natürlich sind die höchsten Temperaturen genau zu Ende August, Anfang September zu erwarten.
Das Ganze führt jetzt dazu, dass es wahrscheinlich viel Regen geben wird. Wo in Deutschland wird es denn besonders viel regnen?
Ja, also besonders viel regnen ist dann vor allem am östlichen Alpenrand, also östlich von der Zugspitze, grob gesagt, und dann auch östlichen Oberbayern, Niederbayern bis zum Oberpfälzer Wald, Bayerischen Wald und dann rauf bis Richtung Erzgebirge, Lausitz.
Und wie sind die Aussichten für unsere Nachbarländer, also für Österreich, Polen und Tschechien?
Da ist es besonders schlimm, weil da wird genau der Hauptniederschlag fallen, also besonders Richtung Norden und Osten Österreich, dann auch Tschechien, Slowakei, Südwestpolen, Ungarn, Nordkroatien, da werden auch noch höhere Mengen erwartet als in Deutschland.
Das Wasser kommt ja dann irgendwann auch in die Flüsse. Heißt das, da ist auch mit Hochwasser zu rechnen?
Ja, es ist mit Hochwasser zu rechnen. Also alles, was in den böhmischen Becken fällt, also in Tschechien, wird dann alles durch die Elbe weitergeleitet, das ganze Wassermassen. Das heißt, die Elbe wird dann anschwellen oder Neiße, die sind die drei größeren Flüsse, die dann Hochwasser führen. Also Bayern wird nicht so schlimm betroffen, aber die Elbe oder Neiße, da sind etwas größere Hochwasser zu erwarten.
Wie sind die Aussichten für die nächsten Tage? Wie lange wird diese 5b-Wetterlage sich noch auswirken?
Die Hauptniederschläge werden heute Nacht bis morgen erwartet, wobei dann in der Lausitz, Erzgebirge, der Niederschläge im Laufe des Tages nachlässt und erst in Nacht zum Sonntag auch in Bayern nachlässt. Weiter östlich in Österreich, Tschechien und Polen wird es weiter regnen. Dann Richtung Montag kommt dieser Niederschläge aus Polen, Tschechien wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, wird wieder neue Niederschläge erwartet, vor allem in der Osthälfte des Landes.
sagt Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst. Wir haben über die drohenden Unwetter und Hochwasser gesprochen. Der Dixon-Fjord liegt im Osten von Grönland und da ist es ziemlich abgelegen. Menschen sieht man dort nur selten. Am Samstag, dem 16. September 2023, war kein Mensch dort. Zum Glück, denn mitten am Tag ist dort am Fjord sehr viel Gestein und Eis abgebrochen. Genug, um damit 10.000 olympische Schwimmbecken zu füllen. Und das hat ein USO ausgelöst, ein unbekanntes seismisches Objekt. So haben Forschende die mysteriösen Signale genannt, die sie danach gemessen haben, auf der ganzen Erde und das über mehrere Tage hinweg. Was dahinter steckt, das ist jetzt knapp ein Jahr später endlich entschlüsselt worden und die Ergebnisse stehen in der neuen Ausgabe von Science. Dagmar Röhrlich berichtet.
Seismologen rund um die Welt registrierten vor einem Jahr das USO, das unbekannte seismische Objekt. Das Signal war vollkommen anders als alle zuvor aufgezeichneten Erdbeben. Statt des typischen, frequenzreichen Grollens war da nur ein monotones Brummen mit einer einzigen Schwingungsfrequenz.
Unser Seismologenteam benachrichtigte mich, dass im Dixon-Fjord etwas Seltsames vor sich gehe. Diese Nachricht habe ich am Sonntag, den 24. September, bekommen. Und seitdem arbeite ich daran.
In den ersten paar Monaten sogar Vollzeit, erzählt Christian Svennevej vom Geologischen Dienst Dänemarks und Grönlands. Am selben Tag fiel das seltsame seismische Signal auch in der Erdbebenwarte Schwarzwald in Schiltach auf, erinnert sich Rudolf Wittmer-Schniedrich von der Universität Stuttgart.
Ich habe immer noch diese E-Mail, die ich an meine Kollegen geschrieben habe. Was ist das denn? Ein geheimnisvolles Signal? Wir waren alle verblüfft.
Da war ein ganz gleichmäßiges seismisches Signal, das extrem langsam abklang. Rund um die Welt wurde es 9 Tage lang gemessen. In kürzester Zeit bildete sich eine Arbeitsgruppe von 70 Wissenschaftlern aus 40 Forschungseinrichtungen in 15 Nationen. Sie fügten Puzzlestein um Puzzlestein zusammen. Seismische Daten, Satellitenbilder, Wasserstandsmessungen, Fotografien des dänischen Militärs. Der Auslöser war schnell klar. Rund 200 Kilometer vom offenen Meer entfernt kollabierte am Ende des Dixon-Fjords ein Felshang. Das volumenmäßige Äquivalent von 10 Cheops-Pyramiden stürzte auf das Ende einer Gletscherzunge. Felsen und Eis krachten ins Wasser und das löste einen Megatsunami aus.
Lokal stieg wohl im ersten Schwall das Wasser auf bis zu 200 Meter hoch. Dann folgten im Fjord über 1-2 Stunden eine Reihe von Tsunamiwellen. Die beruhigten sich und verwandelten sich dann in eine Seiche, also eine stehende Welle.
Doch wie kann das Wasser im Dixon-Fjord über 9 Tage hinweg gleichmäßig alle 90 Sekunden vor- und zurückschwappen?
Dass eine Seiche über so viele Zyklen hinweg anhält, das haben wir noch nie beobachtet. Sie blieb angeregt und gleichmäßig.
Der Grund für das rätselhafte Schwappen blieb lange unklar. Aber mit Hilfe hochgenauer militärischer Sonardaten und einer minutiösen Überarbeitung der Rechenmodelle fanden Anne Mongenet vom Institut de Physique du Globe und eine Gruppe von Mathematikern die Lösung.
Wir glauben, dass es eine Kombination aus mehreren Faktoren war. So macht der Verlauf des Fjords eine scharfe Kurve in Richtung Meer und die reflektiert die Wellen wie eine Wand. Dann ist der Erdrutsch genau senkrecht in den Fjord gerast, sodass der größte Teil der Energie genau auf diese Wand geworfen wurde. Und außerdem ist das Fjordbett ziemlich glatt, sodass die Energie nicht so leicht verloren gehen konnte.
Die Durchsicht der Daten hat auch gezeigt, dass es im Dixon-Fjord bereits mehrere Ereignisse dieser Art gegeben hatte. Dieser Fjord reagiere im Grunde wie eine Art Stimmgabel, scherzt Rudolf Wittmer-Schniedrich. Doch das Phänomen wirft vor allem auch ein Schlaglicht auf die Tsunami-Gefahr in der Arktis. Durch den Klimawandel wächst das Risiko. 2017 starben in Grönland bei einem anderen Tsunami 4 Menschen. Ein globales Netzwerk von Sensoren könnte dabei helfen, Katastrophen frühzeitig zu erkennen und Rettungskräfte schnell zu alarmieren. Auch in schwer zugänglichen Regionen, erklären die Forscher.
Wie ein Tsunami aus einem Fjord eine Stimmgabel gemacht hat. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Verschwörungserzählungen und KI. Wenn es um diese beiden Themen geht, dann spielt die künstliche Intelligenz meist eine schlechte Rolle. Denn es besteht die Gefahr, dass Menschen mit KI gefakte Bilder und Videos erstellen und so dann Verschwörungserzählungen befeuern. Aber eine neue Studie im Fachblatt Science, die zeichnet jetzt ein anderes Bild. Beschrieben wird da eine KI, die hilft, Verschwörungsideologien zu bekämpfen. Es ist eine aktuelle Version von ChatGPT-4. Und die argumentiert offenbar ziemlich überzeugend. Die Einzelheiten kennt mein Kollege Maximilian Brose. Maximilian, wie gut hat es der Chatbot denn geschafft, den Glauben an Verschwörungstheorien zu reduzieren bei Menschen, die an sowas glauben?
Ja, ziemlich gut, muss man sagen. Also bei den Probanden, da hat im Schnitt ein 8-minütiger Dialog ausgereicht, um Verschwörungsglauben im Schnitt um 20% zu reduzieren. Und das bei vielen gängigen Verschwörungserzählungen, also von gefakter Mondlandung bis hin zu Covid-bezogenen Verschwörungserzählungen. Und das Spannende ist, dieser Effekt, der bleibt auch 2 Monate nach dem Gespräch noch so stabil. Und das ist damit wirklich ein starker Effekt. Das sagen auch unabhängige SozialpsychologInnen.
Wie sah denn das Experiment aus, mit dem die Forschenden das herausgefunden haben?
Na, das war eine Studie mit knapp 2200 Teilnehmenden. Die waren eingeteilt in eine Kontroll- und eine Versuchsgruppe. Und die Versuchsgruppe, die war gebeten, eine Verschwörungserzählung, an die sie glaubt, in eigenen Worten zu formulieren, sowie die angeblichen Fakten, die sie daran glauben lassen. Und dann zu bewerten, wie sehr sie daran glauben, auf einer Skala von 1 bis 100.
Und du hast das Ganze ja auch selber mal ausprobiert. Wie läuft denn so ein Gespräch ab mit diesem Chatbot?
Genau, ich habe genau mit dem Chatbot aus der Studie das ausprobiert. Der ist auch öffentlich verfügbar. Mit dem Beispiel, ich habe gesagt, ich glaube, dass Corona-Impfstoffe von der Regierung genutzt werden, um die Bevölkerung zu dezimieren. Mit dem Argument eben, weil ich viele Berichte über Impfstoffnebenwirkungen gelesen hätte. Und der Chatbot, der bekommt jetzt genau diese Information und den Arbeitsauftrag, genau meine Argumente, warum ich an die Verschwörung glaube, zu widerlegen. Der Chatbot hat mich dann erstmal gefragt, ob er mich richtig verstanden hat. Und dann muss ich wirklich sagen, im sehr freundlichen und verständnisvollen Ton Gegenargumente geliefert. Also etwa, dass gehäufte Berichte über Nebenwirkungen damit zusammenhängen, dass sich so viele haben impfen lassen und das Thema halt so eine große Aufmerksamkeit hatte. Und weitere stichhaltige Argumente wie die Studienlage zum Beispiel. Dann konnte ich wieder was entgegnen und so ging das dann weiter. Und danach konnte ich eben nochmal angeben auf der Skala von 1 bis 100, wie sehr ich jetzt noch an diese Verschwörungserzählung glaube. Und zusammenfassend muss ich sagen, das hat der Chatbot echt schon gut gemacht. Also der hat kurz und prägnant wichtige Fakten zusammengefasst, um meinen Verschwörungsglauben, meinen angeblichen, zu widerlegen.
Das hat also geklappt, aber im echten Leben, da sind solche Gespräche ja meistens nicht so erfolgreich. Also wenn ein Mensch einen anderen von einer Verschwörungserzählung abbringen will, warum kann das denn ausgerechnet die KI so gut?
Na, eine Idee wäre, dass Chatbots eben nicht aggressiv sind, wie vielleicht echte Menschen in Gesprächen über Verschwörungserzählungen. Das sagt auch einer der Autoren, David Rand. Aber er sagt auch, es gebe Untersuchungen, dass die Gesprächshaltung vielleicht gar keine so große Rolle spielt.
So our take is that it's really the facts.
Also sie denken, das geht wirklich um die Fakten. Das ist das Entscheidende, die der Chatbot so schnell geliefert hat.
Was ich mich jetzt frage, ist, klappt das denn auch im echten Leben außerhalb von solchen Studien? Wie könnten praktische Anwendungen aussehen?
Ja, das ist die Frage, die auf der Hand liegt, weil kein Verschwörungsgläubiger wird sich jetzt wohl freiwillig mit einem Chatbot unterhalten, um seinen Glauben zu widerlegen. Aber eine Idee wäre zum Beispiel, dass man das Ganze bei Suchmaschinen integriert. Also jemand sucht zum Beispiel nach 9/11 Beteiligung Regierung und die Suchmaschine sagt, hey, unterhalte dich doch erstmal mit dem Chatbot über das Thema. Oder auch diesen Chatbot auf Social-Media-Seiten zu integrieren. Und Autoren wie Tom Costello sagen, dass sie mit ihren Ergebnissen auf jeden Fall auf die Plattform zugehen wollen.
There are a number of different directions. What we're more interested in is the basic science elements.
Sie sind also wirklich an den grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert.
Und was ist hier bei dieser Studie so die wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis?
Na, für Verschwörungserzählungen gilt im Allgemeinen der Psychologie bisher, da stecken psychologische Bedürfnisse dahinter, etwa nach Sicherheit. So, und gut argumentierte Fakten, die bringen da eigentlich nicht viel, um diesen Verschwörungsglauben ja ins Gegenteil zu umkehren. Und das konnten die Forschenden jetzt mit dem KI-Tool eigentlich recht eindrucksvoll überlegen. Klar, es geht hier erstmal nur um Mensch-KI-Beziehungen, aber vielleicht könnten das Menschen ja auch sogar besser, wenn sie ebenfalls diese gute Vorinformationen haben und in die Gespräche gehen. Das muss halt jetzt weitere Forschung zeigen.
Ein KI-Chatbot kann überzeugend Verschwörungserzählungen widerlegen. Die Infos dazu hatte Maximilian Brose. Vielen Dank. Vögel, die bauen in ihre Nester ja alles Mögliche ein. Kleine Zweige, Moos, Federn, Tierhaare. Hauptsache, es ist weich und gibt dem Nest Halt. Immer öfter bauen Vögel aber auch Plastik in ihre Nester ein. Störche machen das zum Beispiel und das ist ein Problem, denn die Storchküken verfangen sich in dem Plastik und sie können dadurch sogar sterben. Volker Mrasek berichtet.
Es ist ein sinnloser und qualvoller Tod, den vermutlich viele Küken von Weißstörchen erleiden. Sie verheddern sich heillos in Plastikmüll, den die Elterntiere in der Umwelt auflesen und unbedarft in ihre Nester einbauen, vor allem Schnüre aus Kunststoff. Das zu beobachten war auch für die Ökologin Ursula Heinze leidvoll.
Also die Beine werden stranguliert, das heißt, dann ist dann kein Blutfluss mehr da, dann haben wir Nekrosen. Teilweise findet man Störche, wo schon das halbe Bein amputiert ist. Die sind blutig. Dann hat man so schwarze, schon verrottete Zehen bei denen. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Und so ein Verheddern ist ein Todesurteil.
Die junge Forscherin hat ihre Masterarbeit über die gepeinigten Storchküken geschrieben an der University of East Anglia in Großbritannien. Dafür war sie im vergangenen Jahr im Süden von Portugal, dem Heimatland ihrer Betreuerin an der Uni. Über 90 Storchennester inspizierte Ursula Heinze dort, jedes von Beginn der Brutsaison an und einmal pro Woche. So etwas sei vorher noch nicht gemacht worden, sagt sie. Nur dadurch kenne man jetzt das ganze Ausmaß des Problems.
35 oder 36 verhedderte Küken haben wir angetroffen in verschiedenen Stadien des Verheddertseins. Das betrifft 12% der Küken.
Weißstörche sind nimmermüde Baumeister. Das verschärft das Problem. Die Zoologin Ines Katri von der Universität Porto hat Ursula Heinze bei ihrem Projekt unterstützt.
Sie bauen ständig an ihren Nestern. Selbst in der Brutsaison schleppen die Storcheltern immer wieder neues Material an. Manchmal sind es viele Meter Plastikschnur, die in der Mitte eines Nestes stecken, aber auch obendrauf. Es kommt vor, dass man vor lauter Plastikabfällen kaum noch Äste sieht, die die Vögel für ihren Nestbau verwenden.
In fast 2 von 3 Fällen strangulierten sich die Storchküken an sogenanntem Erntegarn. Das sind Plastikschnüre, mit denen Landwirte Heu- oder Strohballen auf ihren Feldern zusammenbinden. Ursula Heinze nennt sie die problematischsten aller Plastikabfälle für die Störche. Die Schnüre bestünden aus dem langlebigen Kunststoff Polypropylen.
Man hat auch gesehen, dass häufig Zäune damit repariert werden. Das ist sehr praktisch. Und dann wird es eben viel verwendet und dann fliegt es halt leider auch viel in der Gegend rum. Liegt auch daran, dass es eine lange Zeit braucht, bis es verrottet. Das sind 20 bis 30 Jahre, bis das wieder verschwunden ist. Und auch wenn man hier in Deutschland spazieren geht und wenn man so ein bisschen Auge dafür entwickelt, dann sieht man, wie oft es einfach auf Feldern, an Wegrändern einfach rumliegt.
Deshalb hält die Ökologin ihre Befunde aus Portugal auch für übertragbar. Sie könne sich nicht vorstellen,
dass deutsche Störche nicht auch das Material in ihre Nester tragen. Es ist gezwirnt aus ganz vielen kleinen, dünnen Fasern und die fächern sich dann auf, wenn sie im Nest sind. Die Chance, dass sich ein Küken da drin verheddert, ist natürlich viel größer, als wenn es in einem Stück bleiben würde.
In Weihenstephan präsentiert Ursula Heinze ihre Ergebnisse jetzt zum ersten Mal auf einer Konferenz. Eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift soll in Kürze folgen. Die Ökologin hofft, dass die Qualen der Storchküken dadurch bekannter werden und dass es mit dem Erntegarn für Heuballen so nicht weitergeht.
Das ist natürlich ein Material, was Bauern brauchen. Aber vor 35 Jahren wurde noch viel mit Sisal gearbeitet, was jetzt ein Material ist, das eine viel schnellere Abbaurate hat. Da könnte man sich schon überlegen, ob man vielleicht solche Materialien eher verwendet.
Die Bestände der Weißstörche entwickeln sich dennoch gut. In Portugal wie auch in Deutschland, wo 2021 wieder rund 7.500 Brutpaare gezählt wurden. Für Ursula Heinze ist das allerdings kein Grund, um die Küken einfach ihrem Schicksal zu überlassen.
Egal wie häufig ein Tier ist, dass das auf grausamste Weise verreckt, was man wirklich sagen muss, das kann man keinem zumuten.
Störche sterben durch Plastik in ihren Nestern. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen des Tages aus der Forschung. Heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Wetterextreme führten zum größten Massenaussterben der Erdgeschichte. Am Übergang von Perm zu Trias, dem Erdzeitalter, in dem die ersten Dinosaurier lebten, starben fast 90% aller Arten auf der Erde aus. Kurz vorher kam es zu Vulkanausbrüchen in der Gegend des heutigen Sibiriens. Der danach einsetzende rapide Klimawandel kann das Ausmaß des Aussterbens aber nicht komplett erklären. Ein internationales Forschungsteam hat nun Zahnmaterial von damals lebenden Wasserorganismen untersucht. Daraus können sie Aussagen zu den klimatischen Bedingungen zur Zeit des Massenaussterbens ableiten. Im Journal Science schreiben sie, dass nicht der Temperaturanstieg der entscheidende Treiber für das Massenaussterben gewesen sei, sondern ausgeprägte Klimaschwankungen mit heftigen Dürren und starken Überschwemmungen. Die meisten Lebewesen konnten sich nicht schnell genug an diese Extreme anpassen.
Tauben folgen ihren Artgenossen blind.
Wenn ein paar Tauben die Flucht ergreifen, dann folgen ihnen ihre Nachbarn direkt, ohne nochmal aufzuschauen und die Gefahr zu analysieren. Das berichten BiologInnen der Universität Konstanz im Journal eLife. Sie haben untersucht, wie sich Tauben bei der Beurteilung von Fressfeinden verhalten. Mit einer neuen Technologie zur dreidimensionalen Darstellung von Kopfpositionen und Blickrichtungen konnten sie das Verhalten einzelner Tauben und auch ihre Interaktionen in der Gruppe analysieren.
Mikroben verwandeln Kohlendioxid und Sauerstoff in Proteine mit Folsäure.
Dieses Kombiprodukt könnte als vegane Grundlage für Fleischersatz dienen, schreibt ein Forschungsteam der Universität Tübingen im Fachmagazin Trends in Biotechnology. Das Team hat ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, bei dem zunächst ein Bakterium und danach ein Pilz Proteine und Folsäure synthetisieren. Aktuell läuft dieses Verfahren nur in einem kleinen Maßstab. Und auch das Produkt ist noch kein wirklich fertiges Lebensmittel. Doch das Team hofft darauf, dass die Nahrungsmittelindustrie das Verfahren aufgreift und weiterentwickelt. Sie sehen es als eine klimaschonende Alternative zur landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion.
Forschung zu betrunkenen Würmern und Tauben in Raketen bekommt den Ig Nobel-Preis.
Diese satirische Auszeichnung ehrt seit 1991 jährlich besonders skurrile Forschungsarbeiten. Ig Nobel bedeutet auf Deutsch so viel wie unehrenhaft. Dieses Jahr erhielten den Preis in der Kategorie Chemie Forscher aus den Niederlanden und Frankreich. Sie nutzten die Chromatographie, ein Verfahren zur Auftrennung eines Stoffgemisches, um betrunkene und nüchterne Würmer auseinanderzuhalten. Der 1990 verstorbene US-Psychologe B.F. Skinner erhielt posthum den Preis in der Kategorie Frieden für Experimente mit Tauben. Er wollte prüfen, ob lebende Tauben in Raketenköpfen die Flugbahn von Raketen erfolgreich lenken könnten.
Die meisten Publikationen zum Thema KI in Biologie und Medizin kommen aus Asien.
Doch bei den Veröffentlichungen, die in renommierten Fachzeitschriften erscheinen und besonders häufig zitiert werden, liegen Europa und Nordamerika vorn. Das zeigt eine Analyse dreier Ökonomen der Universitäten Mannheim und Heidelberg im Journal Nature Communications. Sie haben über 400.000 biomedizinische Publikationen aus den Jahren 2000 bis 2022 ausgewertet. Ihre Studie zeigt, dass internationale Kooperationen wirkungsvollere Forschungsergebnisse erzielen als nationale Projekte. Europäische Wissenschaftler beteiligten sich am aktivsten an internationalen Forschungsprojekten. Seit 2017 nimmt die internationale Zusammenarbeit jedoch ab.
Sternzeit, 13. September. Agla Unike, die Frau mit den Mondfinsternissen. In der Nacht auf Mittwoch ist Vollmond. Unser Begleiter streift dabei knapp den Kernschatten der Erde. Zu einer totalen Mondfinsternis kommt es erst Mitte März des kommenden Jahres. Einst galten Menschen, die Finsternisse vorhersagen konnten, als böse Magier. Dabei sind solche Prognosen keine Hexerei, sie zeugen lediglich von genauer Kenntnis des Mondlaufs. Der Legende nach lebte etwa im 2. Jahrhundert vor Christus in Thessalien Agla Unike. Ihre Zeitgenossen schrieben ihr die Fähigkeit zu, den Mond vom Himmel herunterzuziehen. Damit waren offenbar Vorhersagen totaler Mondfinsternisse gemeint. Dabei wandert der Mond durch den Schatten der Erde. Meist ist er auch dann noch in kupferrotem Licht matt zu erkennen. Er wird nur dann unsichtbar, wenn die irdische Atmosphäre kurz nach starken Eruptionen voller Vulkanstaub ist. Vielleicht waren die Mondfinsternisse zur Zeit Agla Unikes besonders dunkel. Der griechische Schriftsteller Plutarch bezeichnet sie in seinen Texten als frühe Astronomin und erwähnt ausdrücklich die vorhergesagten Verfinsterungen des Mondes. Über Agla Unike ist sonst nicht viel bekannt. Es ist sogar unklar, wann genau sie gelebt hat. Sie dürfte Kontakt nach Mesopotamien gehabt haben. Die Gelehrten dort verfügten schon mindestens seit dem 8. Jahrhundert vor Christus über die Kenntnisse, Sonnen- und Mondfinsternisse vorherzusagen. Seit 2006 heißt ein Krater nach Agla Unike, einer der ersten Astronominnen überhaupt. Der befindet sich aber nicht auf dem Mond, sondern auf der Venus.
Noch mehr Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft, die gibt's auch in unserer Deutschlandfunk-App. Zum Beispiel unseren Podcast KI Verstehen. Die neueste Folge heißt KI für alle und es geht darin um Open-Source-Modelle. Die sollen die künstliche Intelligenz demokratisieren. Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.